Ein Leben ohne Smartphone und ohne Internet, das ist für viele kaum noch vorstellbar. Klar, ich gucke auch jeden Tag x-mal aufs Handy. Was macht das mit uns, das ständige Online-Sein? Der Journalist und Medienpädagoge Michael Brendel aus Rheine hat ein Buch darüber geschrieben. Michael Brendel arbeitet für die Katholisch-Soziale Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und bildet dort unter anderem Erzieher und Lehrer fort zum Thema Medien und Medienpädagogik. Und Michael Brendels Buch heißt Die Mensch-App, wie Internet und Smartphone unsere Wirklichkeit verändern. Der Titel klingt schon so, als wären wir quasi mit unseren Handys, Tablets, Smartphones, Computern verwachsen. Was macht das denn mit uns im Alltag?
Ne, zunächst einmal ist das tatsächlich ja sowas wie eine wichtige Lebensergänzung gewesen. Es ist nicht mehr nur die Daddelkonsole, die es früher mal war oder für die Nerds irgendwie ein besonderes Gerät, sondern das ist ja wirklich mit dem Leben von uns weitgehend verwachsen und zwar über alle Altersstufen auch hinweg. Ja. Und mein Gedanke bei diesem Buch ist, dass wir darüber natürlich auch einen Teil oder einen immer größer werdenden Teil der Wirklichkeit wahrnehmen. Das, was in der Welt passiert, kriegen wir darüber mit. Und das ist einfach mal ein Grund, den ich gesehen habe für dieses Buch, darüber nachzudenken, wo sind denn die Motivationen von denen, die uns diese Informationen zur Verfügung stellen, von den App-Herstellern, von den sozialen Medien, von den Messengern, die wir nutzen. Das heißt, was beeinflusst im Prinzip an diesen Handys unsere Wirklichkeit? Wie kriegen wir die mit? Was ist das für ein Bild? Und darüber einfach mal nachzudenken.
Wie hat sich denn unsere Wirklichkeit verändert oder wie verändert sie sich? Wir von Radio RST sind ja auch Teil der Wirklichkeit im Internet. Unsere Nachrichten gibt's natürlich jederzeit im Radio, in unserem Programm. Aber klar, wir sind auch bei Facebook, wir sind auch bei Twitter, wir sind auch bei Instagram. Und natürlich gibt's alle Infos auch auf unserer Internetseite. Wie verändert sich denn unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit? Hat sie sich verändert?
Es hat sie sich verändert, bei euren Hörern auf jeden Fall und das ist, denke ich, auch ganz normal. Und da geht es vor allem um die beiden großen Player im Netz, die einen Großteil der Internet-Erfahrung, die wir so haben, eigentlich mitbestimmen. Das ist Google und das sind Facebook. Das ist Facebook mit seinen ganzen dazugehörenden Netzwerken wie Instagram und WhatsApp auch. Ja. Und das heißt, wenn ich Informationen aus dem Internet herausziehe, dann kriege ich sie ja vorsortiert. Und das ist der ganz große Punkt. Ich kriege meine Informationen sowohl bei der Google-Suche als auch in meinem Facebook oder Instagram Newsfeed ja nicht so, wie ich, nicht nach einer zeitlichen Reihenfolge, was zuletzt abgesendet wurde, ist da oben drin, sondern so, wie die Konzerne mir das vorsortieren. Und das ist der ganz große Punkt. Sie sortieren es so zu, wie sie glauben, dass ich es haben will. So, und ist natürlich auch ganz schön, wenn ich keine Informationen bekomme, die mich nicht interessieren, aber durch die Vorauswahl weiß ich ja gar nicht mehr, was mich nicht interessiert.
Ne? Das heißt, du sagst, wir verpassen einen großen Teil der Wirklichkeit, weil wir alles immer schon so für uns zugeschnitten angeliefert bekommen.
Das ist richtig. Das nehmen wir nicht unbedingt so wahr. Wir merken es oft gar nicht, was wir verpassen, weil es einfach an uns vorbeirauscht, weil es aussortiert wird. Ja. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und dahinter ist ja auch dieser Begriff dieser Filterblase. Das bezieht sich ja auf dieses Phänomen, dass wir tatsächlich in einem abgeschlossenen Teil des Internets sind, das aber für die richtige Welt halten, das für das Internet halten. Ich kann mich mit meinen Meinungen immer mehr verfestigen, weil ich immer nur zustimmende Kommentare bekomme und nur ganz wenig, die gar nichts damit zu tun haben, ganz andere Perspektiven. Und dann denke ich halt, ja, im Internet steht das ja. Das ist dann wohl die Wirklichkeit. Oder für mich, und da kommen die klassischen Medien, also auch Radio ins Spiel, das ist die gefühlte Wirklichkeit. Da ist ein redaktionell aufbereiteter Inhalt, den du im Radio hörst oder in der Zeitung liest oder auf Internetseiten von diesen Medienanstalten, ist gut und schön, der mag vernünftig recherchiert sein, der mag auf Fakten basieren, aber es widerspricht dem, was ich für richtig halte, meiner gefühlten Wahrheit. Das ist ein ganz elementares Element in diesen Filterblasen, von denen du, wie gesagt, nicht merkst, dass du drin bist. Du denkst, ja, steht ja mal im Internet. Die Google-Seite ist ja voll davon. Die erste Seite, dann muss das wohl so sein. Aber dass diese Google-Seite bei deinem Nebenmann eine ganz andere ist, das ist beim Nachbar und vielleicht auch in der Redaktion bei den Leuten, das ist dir eben nicht bewusst. Und deswegen kommt die Diskrepanz zustande zwischen auch dem klassischen Journalismus und dem, was im Internet an Nachrichten verbreitet wird. Natürlich auch von Medienredaktionen, aber eben auch von Bloggern, auch von YouTubern, auch von Facebook-Mitgliedern und so weiter.
Was ist denn das Problem daran, wenn ich in der Blase bin?
Dass ich das, was ich darin sehe, für die ganze Welt halte.
Ist das tatsächlich so?
Das ist ein schönes Beispiel. Das hat die Süddeutsche, glaube ich, das war die Süddeutsche, im Zuge der Bundestagswahl, des Wahlkampfes analysiert. Die haben geguckt, welche Partei Anhänger, das heißt die Follower von Parteien auf Twitter, jetzt ein anderes soziales Netzwerk, hat denn Kontakt mit welchen anderen Gruppen? Das heißt, wie sehr sind die Parteien untereinander im Gespräch? Man sah die klassische Aufteilung. Da sah man die Grünen, die viel mit der SPD geredet haben, die CDU, CSU, mit der FDP, zwischen CDU und SPD, Stichwort Große Koalition natürlich auch, und wegen Jamaika eben auch die Grünen mit den Linken. Die haben alle miteinander geredet. Und dann war in einem ganz anderen Teil des Feldes die AfD. Die AfD hat miteinander geredet, aber es gab kaum Punkte, wo die mit anderen Leuten, mit anderen Meinungen, mit anderen Positionen in Kontakt gekommen sind. Und das ist tatsächlich ja messbar über Twitter, wer mit wem agiert, wer wem folgt, wer was wahrnimmt. Und das ist ein schöner Beleg dafür, dass die tatsächlich nur in ihrem eigenen Kreis aktiv sind. Und das hat eben auch schwere Folgen, die wir heute merken. So etwas wie Hate Speech, weil sich einfach der Hass auf andere Menschen verfestigt, wenn keiner da ist, der das mal reguliert. Wenn keiner da ist, der mal sagt, Migranten sind nicht alles Kriminelle. Sondern wenn du immer nur von allen Leuten hörst, Migranten sind kriminell, dann glaubst du es irgendwann auch. Und wenn es im Internet steht, hat das eine gefühlte Glaubwürdigkeit für dich.
Und wenn ich in dieser Blase unterwegs bin, bekomme ich es ja jeden Tag nochmal mehrmals bestätigt, dass es tatsächlich dann so sei, ne? Genau. So wie es dort eben ungeprüft, unrecherchiert oft verbreitet wird.
Ja, und selbst wenn es recherchiert verbreitet wird, siehst du es oft nicht. Das ist es halt. Du siehst es oft nicht, dass es ganz andere Meinungen gibt, die auch ein Mainstream vielleicht sind.
Weil ich ja in meiner Blase bin.
Weil du in einer Blase bist, und selbst wenn du, sagen wir Spiegel Online und die Tagesschau und Radio RST auf Facebook abonniert hast als Quellen, von denen du weißt, ja, ich muss ja auch ein bisschen was tun, um mal den anderen Blick zu haben, Facebook sortiert es dir im Zweifelsfall nicht ein. Das heißt, du siehst es einfach nicht. Und dann denkst du nur, die Leute, die stehen hinter dir und denken, ja klar, so ist es, so ist die Wahrheit. Die Filterblasen-Gang klopft dir auf die Schulter und sagt, hau noch mal drauf auf die, die die andere Meinung haben. Die Verschwörungstheorien gibt's immer nur außerhalb der Filterblase. Innerhalb der Filterblase wird alles miteinander verknüpft und macht alles irgendwie Sinn, ne? Aber dass es eben nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist, das vermitteln mir die digitalen Medien eben oft nicht. Es sei denn, ich tue selbst was dafür.
Was kann ich denn machen?
Bei der Filterblase ist das tatsächlich sehr schwierig. Ich muss wissen, welche Quellen es gibt. Ich muss wissen, in welche Richtung diese Quellen in der Regel die Wirklichkeit darstellen. Denn viele Medien haben ja irgendwie eine kleine politische Agenda. So ein bisschen in eine Richtung sind viele Medien unterwegs, was auch in Ordnung ist, wenn man es weiß. Aber darüber muss ich informiert sein und muss mir dann mich aus Medien informieren, von denen ich weiß, wie die eigentlich ticken. Und dann muss ich aber auch sagen, ich nehme nicht nur die, die mir gefallen, sondern mit Absicht auch die anderen. Ich muss mit Absicht tatsächlich, und das ist tatsächlich schwer, das kann man keinem Internetnutzer, der nur so ein bisschen im Internet herumdaddelt, wirklich schmackhaft machen. Man muss sich selbst drum kümmern, andere Meinungen zuzulassen. So. Und die dann auch tatsächlich lesen. Ich mache es zum Beispiel mit so einem RSS-Reader, so einem Feed-Reader. Es gibt ja ganz viele Internetseiten, die so einen kleinen Nachrichtenfeed anbieten. Und die sammle ich alle untereinander. Die werden alle einsortiert von Medien, die mir gefallen, von meiner Persönlichkeit her, von welchen aber auch, die mir nicht gefallen. Und wenn die alle gleich formatiert untereinander einlaufen in meinen privaten Newsfeed, also in diesem Feedreader habe ich auf dem Handy zum Beispiel, dann kann ich nicht auf ersten Blick erkennen, aus welcher Richtung kommt es denn. Dann kriege ich ein relativ breites Bild. Aber das ist aufwendig, man muss sich selbst drum kümmern. Und das ist eben das Schwierige.
Genau, du bist Medienprofi natürlich und verfolgst deswegen auch Medien professionell. So viel Arbeit wollen sich ja viele Menschen einfach gar nicht machen. Es wäre ja schon ein erster Schritt, wenn ich sage, ich informiere mich nicht nur im Internet und ich informiere mich nicht nur über Facebook, sondern ich höre zum Beispiel Radio RST und ich gucke auch mal, was andere Medien, Qualitätsmedien, online machen. Dann habe ich ja schon mal ein breiteres Meinungsbild und redaktionell ausgewählte Artikel oder eben Radioprogramm, das ich höre, wo eine Redaktion dahinter steht und nicht ein Algorithmus wie bei Facebook zum Beispiel.
Das ist richtig. Also RST hören ist immer eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Grundsätzlich kann man auch, während man im Internet surft, ist wunderbar. Radio ist ein tolles Medium. Aber denken wir an Medien wie Fox News. Denken wir an Medien wie Breitbart. Das hat in den USA ja eine riesige Followerschaft, dieses Online-Magazin Breitbart. Und es ist klassisch ein ganz rechtes, populistisches Medium. Fox ist ein ganz konservativer Sender. Und die sagen auch, ja, ich gucke ja Fernsehen, ich gucke sogar Breitbart und Fox, ja. Natürlich, deren Filterblase ist eine, die auch von klassischen Medien geprägt wird. Gar keine Frage, wenn die da mitmachen, gut. Und da gibt es einige, und ich glaube, auch in Deutschland gibt es einige Medien, die durchaus tendenziös sind. Du musst halt einen gewissen Überblick haben über die Medienlandschaft, und das bringt mich eben dazu, dass ich sage, Medienkompetenz muss eine viel größere Rolle spielen, und zwar altersübergreifend. Wir müssen wissen, was Medien mit uns machen, damit wir nicht in die Falle tappen, dass wir tatsächlich die Medien uns auf unserem Handy vorsortieren lassen Und zwar unter kommerziellen Interessen. Facebook will ja was damit, dass die mir nur einige Quellen da anliefern und Google auch. Die verdienen damit ja Geld mit meinen Interessen. Das muss mir auch klar sein.
Okay, wenn es Forderungen gibt, die du hast, an wen würdest du denn welche Forderung absenden? Das geht ja jetzt, würde ich sagen, vor allen Dingen in Richtung Schulen, dass sich da schon was ändern muss, oder?
In den Schulen muss ich ganz, ganz viel tun. Aber vorab, auch in der Kita muss Medienbildung stattfinden, muss auch digitale Medienbildung stattfinden. Wenn Kinder mit 2 Jahren auf dem iPad rumwischen können, und das können sie, und so sind die angelegt, und es ist ein großer Vorteil, dass heute so Geräte so leicht zu bedienen sind. Wenn das der Fall ist, dann muss eine Erzieherin damit umzugehen wissen, muss das Gerät in der Kita einsetzen können, A, weil es mitunter einen pädagogischen Mehrwert bringt, keine Alternative zum Bauklotzspielen oder zu anderen pädagogischen Maßnahmen, aber es kann einen Mehrwert generieren, und wenn das im Leben der Kinder eine Rolle spielt, das tut es, zumindest zu Hause, dann muss das auch in der Kita ein Konzept dafür geben, wie es in der Gruppe eingesetzt wird. Und das ist eine Fortbildung, die einfach notwendig ist für Erzieherinnen. In der Grundschule ebenso. Mit 10, oft mit 9, haben die Kinder ein erstes Smartphone mit unendlichen Möglichkeiten, kaum reglementiert, was die runterladen dürfen und was nicht. Also tun sie es. Und da sind die Eltern gefordert, die schlicht und ergreifend da mehr hingucken, das genauer reglementieren, wissen, wie sie auch was reglementieren können. Es ist durchaus möglich, so einen Play Store zu begrenzen oder so einen App Store. Und dann in den Schulen tatsächlich muss Medienkompetenz mehr heißen als, wir richten jetzt mal eine iPad-Klasse ein und sind damit Medienschule. Das ist Quatsch, das reicht nicht. iPads haben die erstens selbst, die Schüler, und zweitens der Umgang damit. Und zwar nicht nur im Unterricht, sondern grundsätzlich mit dem Gerät als Lebensbegleiter, als Hilfe im Leben. Das ist ja wirklich ein Gerät, was ganz, ganz viele Funktionen erfüllt und auch soll. Ich möchte ja nicht vor den Dingern warnen. Mhm. Ja, das muss in der Schule aber auch ein fächerübergreifend übrigens Inhalt sein. Denn in allen Fächern kommst du auf das Thema Meinungen, verschiedene Meinungen gegeneinander, auf sowas wie Filterblase, auf sowas wie Datensammlung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten in der Schule, an solche Themen einzuknüpfen. Das heißt aber auch, die Lehrer müssen es können. Und sie müssen es wollen. Und da ist meine Erfahrung leider eine nicht allzu gute, dass viele, die für Medienkompetenz durchaus sich für verantwortlich halten, dass die sagen, nee, aber mein Handy, das ist meine Privatsache. Ist es theoretisch auch, aber sie müssen natürlich auch glaubwürdig als Vermittler erscheinen, gerade gegenüber denen, die von Handys viel mehr Ahnung haben. Also muss ihr eigenes Mediennutzungsverhalten von ihnen hinterfragt werden. Und ich glaube, das passiert bei vielen Eltern, die sagen, was ich mit meinem als Erwachsener mache, ist was ganz anderes, aber auch bei vielen Lehrern und Lehrkräften noch nicht so, wie es sein müsste, damit sie halt tatsächlich glaubwürdige, vielleicht auch Rollenvorbilder sind oder Leute, an denen man sich reiben kann, die Schüler sich reiben können. Der hat ein anderes Medienverhalten als ich. Aber das muss erstmal hinterfragt werden.
Das heißt, dieses Hintergrundwissen, was machen eigentlich und bezwecken Facebook, Google und Co. eigentlich mit ihren Angeboten im Netz, das sollte vermittelt werden.
Ganz genau. Die haben nun mal einen großen Einfluss auf das, was wir im Internet sehen. Auch auf das, was die Lehrer im Internet sehen. Keine Frage. Auch das, was die Eltern im Internet sehen. Also muss es gesellschaftlich vermittelt werden, was diese Unternehmen wollen, was die jetzt wollen, um selbst Geld zu verdienen, aber auch, was die der Gesellschaft bieten. Denn Facebook und Google sind ja aus meiner Sicht ganz, ganz tolle Erfindungen. Ja, ich finde, die haben die Welt wirklich im großen Teil bereichert. Aber die haben eben auch eine eigene Agenda, auch eine kommerzielle. Und das muss bewusst sein, wie es funktioniert und was für Einflüsse das hat, damit ich mich hinterher als mündiger Bürger dafür oder dagegen entscheiden kann. Für die Nutzung oder gegen die Nutzung.
Wenn wir jetzt mal weggucken von den großen Konzernen, was macht denn dieses ständige am Handy, am Tablet, am Computer hängen mit uns im Alltag eigentlich?
Das sind vielfältige Folgen. Ein Handy ist ein Kontrollinstrument geworden für ganz vielen. Ich kann damit mein Haus steuern, mein Smart Home kann ich steuern. Meine Gesundheit wird immer mehr auf dem Handy erfasst über Fitness-Tracker, Fitness-Gadgets. Ich werde immer mehr vermessbar und gebe einen Teil meiner Sinne, wie zum Beispiel den Orientierungssinn, vollkommen ans Handy ab. Ja, viele Menschen nutzen ihr Handy hauptsächlich zur Navigation. Ja, und damit verlerne ich natürlich durch die dauerhafte Navigation und auch die Verfügbarkeit von GPS-Satelliten, zum Glück tolle Erfindung, aber die sich selbst in der Welt zurechtzufinden mit dem Orientierungssinn, das wird immer schwieriger und das ist durchaus belegt und ist ein großes Problem, wenn wir darüber nachdenken, ob wir, wenn es die Technik nicht mehr gäbe, in der Welt überhaupt zurechtkommen würden. Meine ich jetzt nicht mit Smart Home, aber mit der Orientierung meine ich das. Ein anderes Problem oder eine Herausforderung.
Naja, wenn ich ja dann abends in mein Haus nicht mehr reinkomme, ist das auch ein Problem.
Durchaus. Dann
oder wenn mein Licht nicht mehr an oder aus.
Und erst muss das Haus suchen, damit du es überhaupt findest, und dann kommst du nicht mehr rein. Ganz schön doof, ja. So sei erstmal abhängig von den Geräten. Ein anderer Punkt ist, im Bereich der Familie spielt das durchaus eine Rolle, dass Kinder, wenn sie außerhalb des Hauses sind, ja erreichbar sind, dauerhaft erreichbar sind, über einen Messenger wie WhatsApp in der Regel, ja, sind die immer mit Mama verbunden, mit Papa, wenn was ist. Früher, ich bin jetzt 40 Jahre alt und rede über früher, aus der Zeit, wo es die Dinger nicht gab, wo Mama sagte, geh raus, hier hast du 30 Pfennig, das war die Währung damals, Mark und Pfennig, telefonier, wenn was ist. Aber wenn was ist, das habe ich noch nicht getraut, echt einzulösen. Wenn ich mein Knie aufgeschürft habe, Bus verpasst, ich habe meine Probleme selbst lösen wollen irgendwie. Ich sagte nicht meinen Freunden, ich muss die Mama anrufen, Bus ist weg und so. Nein, ich wollte Sachen selbst lösen und im Zweifelsfall eine Kugel Eis essen mit 30 Pfennig. Gab's nämlich auch damals für 30 Pfennig, 15 Cent tatsächlich. Gut, heutzutage ist Mama immer in Rufweite. Für die kleinsten Sachen, eben ein Smiley schicken, eben ein Emoji schicken, irgendwie, ich habe mein Knie, guck mal hier, ganz viel Blut und sowas. Das ist eine Art von Bindung, die positiv ist, durchaus. Die Familienbande, sagen einige Untersuchungen, werden durch diese sozialen Medien durchaus gestärkt. Ein positives Familienbild auch bei Jugendlichen. Aber das selbstständig Probleme zu lösen, das, was Großwerden eigentlich meint, ja, selbstverantwortlich für sich zu sein, das, wovon was ganz zwangsläufig ohne die Eltern passieren muss, selbst Sachen zu lösen, das wird immer schwieriger durch diese dauerhafte Erreichbarkeit. Und das ist zum Beispiel eine Folge, die man in der Familie durchaus merkt, von den Geräten, ob man sie wahrnimmt oder nicht.
Was können denn Eltern tun, wenn sie genau das vermeiden wollen?
Tja, da fühle ich mich als Papa von drei Kindern auch ertappt. Das Helikoptersein liegt uns irgendwie in unserer Generation. Ja, die Welt ist eine sehr komplexe geworden, eine gefährliche, zumindest eine gefühlt gefährliche, ja, dass die Welt im Prinzip immer sicherer wird von Tag zu Tag, das haben wir nicht so im Gefühl tatsächlich. Und jeder hat Angst um seine Kinder, ich auch. Ja. Und natürlich ist das Kind in Sicherheit zu wiegen das Wichtigste, was Eltern eigentlich wollen können. Und wenn die Geräte dazu dienen, gut. Aber wenn einem bewusst ist, dass das alleine Großwerden die Abwesenheit von Eltern erfordert, muss man einfach sagen, nimm das Handy nicht mit. Oder ich antworte auf diese WhatsApps nicht, sag dem Kind vorher, ich möchte, dass du den Nachmittag alleine verbringst. Das ist, glaube ich, ganz schwer. Das ist wirklich ganz schwer und da brauchst auch viel Überzeugung, auch Gespräche innerhalb der Familie. Aber um das gezielt zu fördern, dass Kinder alleine selbstständig werden und ohne die Eltern leben können, was sie früher oder später müssen, da können uns Handys auch nicht vorbewahren, dass die Eltern irgendwann zu alt sind, das erfordert eben, dass man sich wirklich zurücknimmt und Regeln aufstellt und sagt, Handy heute Nachmittag nicht. Geh mal ohne oder wenn du es mitnehmen musst, dann ich bin nicht erreichbar.
Vielleicht wäre ja auch eine Maßnahme zu sagen, mach das Handy aus und wenn wirklich ein Notfall ist, dann mach es an und ruf mich direkt an. Weil wie schnell ist so eine kleine WhatsApp geschrieben? Ich glaube, die Hürde anzurufen liegt schon noch höher, oder?
Das ist wahr. Das ist eine gute Idee zu sagen, benutzt das Handy für das, was es ursprünglich mal war, nämlich als Telefon. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass man damit auch telefonieren kann. Es geht aber, habe ich hin und wieder schon getan. Das wäre eine Idee. Und das wäre nebenbei auch, wenn die Freunde dabei stehen und das Problem kennen, eben das, was ich gerade beschrieben habe mit der Telefonzelle, die kriegen alle mit, dass ich wegen so einem Pipikram bei Mama anrufe. Ja, das wäre dann vielleicht genug Abschreckung und würde die Hürde, eben doch nach Mama zu rufen, ein bisschen senken. Wäre eine gute Idee, das Telefon zum Telefonieren zu benutzen. Verrückt.
Okay. Du bist in Rheine aufgewachsen und hast tatsächlich eine Radio-RST-Vergangenheit.
Das ist korrekt.
Genau, du hast in den 90ern bei uns zwei Praktika gemacht.
Ja.
Wie ging es dann weiter für dich?
Ich bin tatsächlich zum Radio gegangen. Ich habe erst bei der Münsterländischen Volkszeitung gearbeitet, noch während meiner Oberstufe. Ich bin am Kopernikus-Gymnasium zur Schule gegangen, habe da 97 Abi gemacht und habe dann bis 2000, glaube ich, als freier Mitarbeiter dort gearbeitet, habe aber schon studiert in Köln, habe ich Musikwissenschaft und Theologie studiert und dann bin ich nach Berlin gezogen im Jahr 2000, da ging es mit der freien Mitarbeit logischerweise nicht mehr, habe dann da mein Magisterexamen gemacht und bin dann zum Radio gegangen, um ein Volontariat zu machen. Beim wunderbaren, kleinen, netten Radiosender Star FM in Berlin, den ich immer noch liebe, habe ich mich ausbilden lassen zum Hörfunkjournalisten und habe dort lange Jahre gearbeitet, insgesamt 7 in den letzten Jahren als leitender Redakteur. Als Wortchef habe ich dort ein bisschen die Geschicke des Senders mitgelenkt und bin 2012 dann nach Lingen gezogen. Wie gesagt, wieder in die Nähe der Heimat. Meine Eltern wohnen heute noch in Rheine und wohne dort jetzt mit meinen mittlerweile 3 Kindern und arbeite eben im Ludwig-Windthorst-Haus der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück. Jetzt aus Bildungssicht Medien und Politik und alles drumherum zu vermitteln oder auch um ein Buch zu schreiben. Das geht in der emsländischen Einöde auch ganz gut.
Was machst du da genau?
Ein Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich nicht die inhaltliche Arbeit, sondern die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses. Wir sind ja ein Haus mit 140 Betten, die voll gemacht werden wollen. Und wenn wir so am Arsch der Welt liegen, nämlich Lingen ist ja so äußerste Peripherie von Niedersachsen und auch vom Bistum Osnabrück, deren Akademie wir sind, da musst du einfach Öffentlichkeitsarbeit bieten. Das ist ein Hauptteil meiner Arbeit, klassische Printmedien, Online-Medien, Social Media auch zu leisten, um einfach auf unsere Veranstaltung hinzuweisen. Und dann mache ich eben auch, und das macht mir besonders viel Spaß, diese Seminare, Vorträge, Workshops mit Schülern, mit Eltern an Elternabenden, aber vor allem auch für Multiplikatoren, das heißt Lehrkräfte, Erzieherinnen, wo es eben gerade um diese Themen von Social Media, von digitaler Gesellschaft und von dem, was das mit uns macht, mit unserer Gesellschaft, wenn die Welt immer digitaler wird und immer schneller wird und alles eigentlich über die Geräte vermittelt wird, was das dann für uns bedeutet.
Michael Brendel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Medienpädagoge und Journalist, und sein Buch heißt Die Mensch-App, wie Internet und Smartphone unsere Wirklichkeit verändern. Gut 200 Seiten ist es dick, gibt's im Buchhandel für 9 Euro und als E-Book zum Runterladen für 4,50 Euro.